Ja, schönen guten Tag zusammen. Gerhard hier, soweit ich weiß, haben wir den Kamerad Schäfer mit dabei, Kamerad Florstedt und Kamerad Fenske. Richtig?
Genau.
Jawohl.
Alles klar. Wunderbar. Frank, du aus Singapur.
Frank, du aus Singapur. Ja, die vier Herren kennen viele von Ihnen wahrscheinlich mittlerweile. Die Luftwaffenoffiziere, die in einem Call lässig über brisante Taurus-Fragen plaudern und dabei abgehört werden. Ausgerechnet vom Kreml. Seit die Russen den Mitschnitt des vertraulichen Gesprächs Ende letzter Woche veröffentlicht haben, ist die knapp 40 Minuten lange Tonspur Gesprächsstoff. In der Kneipe, in Familien, aber auch unter Militärexperten und natürlich im politischen Berlin. Wie konnte das passieren? Was hat das für Folgen? Und natürlich, was sagt uns eigentlich der Inhalt dieses Gesprächs? Einige dieser Fragen wurden in den vergangenen 5 Tagen schon beantwortet. Viele sind noch offen. Meine Kollegin Corinna Budras hat am Montag das Thema Taurus Leak, wie die Abhöraffäre schnell genannt wurde, schon in der Sendung gehabt. Die hänge ich Ihnen gerne nochmal zum Nachhören in die Shownotes, da erfahren Sie schon einiges. Und bei mir geht's heute weiter. Ich spreche mit dem Militärexperten und Politikwissenschaftler Frank Sauer über die Folgen und die Learnings. Und wir hören dann bei unserem Kollegen Peter Kahr in der Parlamentsredaktion nach, welche Wellen das Ganze in Berlin schon geschlagen hat und noch schlagen wird. Heute ist Mittwoch, der 6. März. Mitgeholfen haben Jenny Brückner und Felix Hoffmann. Und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich freue mich auf meinen ersten Gast. Er ist Politikwissenschaftler, Dozent an der Bundeswehr-Uni in München und Co-Host beim Podcast Sicherheitshalber. Hallo Frank Sauer.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Sauer, Sie haben ja schon einiges erlebt. Was haben Sie gedacht, als Sie vergangenes Wochenende von diesem Leak erfahren haben?
Ich habe Freitagnachmittag davon gehört. Ich hatte zuerst so auf halbem Auge gelesen und habe dem noch keine große Bedeutung zugemessen. Und dann kamen halt so Nachrichten von Leuten, hast du das schon mitbekommen? Und das Erste, was ich gesehen hatte, war ein Transkript und das war ziemlich durcheinander. Und da habe ich gedacht, gut, das Transkript ist so Textmüll irgendwie, da kann nichts dran sein. Aber dann sagte jemand, nee, besorg dir mal den Audiomitschnitt. Und dann habe ich Telegram und ähnliche Dinge bemüht und habe mir das von dieser Frau Simonian besorgt und habe reingehört. Und nach weniger als einer Minute war ich mit 99,9%iger Sicherheit der Auffassung, dass das echt sein muss, weil dieser ganz besondere Bundeswehr-Sprech-WebEx-Sound, den kann man, glaube ich, nur sehr schwer imitieren.
Ja, zu der Frage, wie das passieren konnte, die sich ja alle da am Anfang gefragt haben, gibt es mittlerweile ein Zwischenergebnis?
Unsere zertifizierten Kommunikationsmittel sind bei korrekter Anwendung aller Vorgaben grundsätzlich sicher, daran besteht kein Zweifel.
Also es waren nicht die IT-Systeme, kein aufwendiger Hack, keine hochaufwendige Spionageaktion, sondern Mobilfunk oder ein offenes Hotel-WLAN in Singapur, in das sich einer der Offiziere eingewählt hat. Diese Sorglosigkeit und Leichtfertigkeit, das ist schon ein bisschen peinlich, oder?
Ja, das ist ein Problem. Also das muss man klar sagen. Man kann es aus zwei Perspektiven betrachten. Perspektive 1 ist, natürlich muss man damit rechnen, dass Russland Spionage betreibt. Das überrascht niemanden und da geht auch mal irgendwas ins Netz und es betrifft auch andere. Also wir sind ja jetzt nicht die Einzigen, die solchen Dingen auf den Leim gehen oder die irgendwie solchen Sachen zum Opfer fallen. Das muss man auch sagen. Also bei aller Häme der Freunde und Verbündeten und bei dem Schaden, der entstanden ist für Deutschland, das kommt auch bei anderen vor. Aber in der Form, also wir wissen jetzt noch nicht wirklich sicher, wie es passiert ist, aber gerade in so einem Setting wie dieses Hotel in Singapur, wo ja auch eine Veranstaltung war, wo man davon ausgehen muss, dass da unter Umständen eben auch ein Interesse besteht, ein erhöhtes aller möglichen Nachrichtendienste, da dann nicht alle Vorkehrungen zu treffen, sodass man es wenigstens allen, die da mithören wollen, möglichst schwer macht, das wäre dann schon eine fahrlässige Sache. Also wie gesagt, aber das müssen andere beurteilen, ich kann das ja hier nicht sozusagen vorverurteilen. Aber es sieht auf jeden Fall nicht gut aus, das muss man schon sagen.
Genau, also jetzt ist es ja vielleicht sogar ein individueller Fehler gewesen. Okay, das kann passieren, kann man vielleicht sagen. Aber es wurde ja in dem Zusammenhang auch viel darüber gesprochen, wie die Bundeswehr digital ausgestattet ist, dass sie diese ganzen Gespräche über WebEx führen und so weiter. Wie schätzen Sie das ein? Wie gut ist die Bundeswehr gegen solche Abhöraktionen, wovon Sie ja selber auch eben gesagt haben, dass wir uns da nicht wundern müssen, dass das versucht wird, und gegen solche Cyberattacken, also gegen diese Form der hybriden Kriegsführung, sag ich mal, gerüstet?
Also ich glaube, man muss sehr genau hingucken und diese Plattform nach meinem Kenntnisstand, das muss man auch wirklich jetzt dazu sagen und wir sprechen am Nachmittag des 6. März, es kommen ja immer noch mal Sachen raus, aber nach meinem Kenntnisstand ist das eine Plattform gewesen, die da genutzt wurde oder ein WebEx-Format, was nur für Verschlusssache, nicht für den Dienstgebrauch, VSNFD, zulässig gewesen wäre. Und das ist auch noch ein Teilproblem in der Untersuchung dieser ganzen Angelegenheit. Sind da Dinge gesagt worden auf dieser Plattform, die auf dieser Sicherheitsebene nicht hätten gesagt werden dürfen, weil sie eben einer Einstufung unterliegen, die über VSNFD ist, weil sie zum Beispiel geheim sind. Und das ist sozusagen dann eben individuell, indem man dieses Gespräch sehr genau abklopft, zu prüfen. Also gibt es so gesehen zwei Dinge, nämlich welche Plattform wurde benutzt, was darf man auf dieser Plattform sagen und wer klingt sich da wie ein. Und da muss man eben genau gucken, ob da jemand Fehler gemacht hat und wenn ja, wer welchen Fehler gemacht hat. Darüber hinausgehend gibt es schon Lösungen natürlich, die auch geeignet sind, ja, auch noch sensiblere Dinge tatsächlich zu besprechen, auch mit technischen Hilfsmitteln. Das gibt es alles schon, ja. Und ich will vielleicht sogar eher nochmal drum sozusagen die Sache andersrum drehen. Die Bundeswehr kommuniziert ja sowohl intern als auch nach außen in verschiedensten Formaten. Und wir müssten natürlich jetzt sehr genau prüfen, wo sind da Fehler passiert und wo müssen wir nachbessern. Wir dürfen aber vielleicht nicht den Fehler machen, in so eine Steinzeitlogik zurückzuverfallen und zu sagen, gut, dann so typisch deutsch, jetzt faxen wir halt wieder, weil dieser ganze neumodische Kram ist ja nicht sicher und so. Und deswegen ist es, glaube ich, am besten differenziert und sehr besonnen auf diese Sache zu reagieren und Schwachstellen zu identifizieren und da besser zu werden, wo man da nicht gut war. Aber jetzt nicht so flächendeckend zu sagen, alles Mist und schaffen wir alles ab oder so. Ja, das führt zu nichts.
Also ist Deutschland da denn jetzt besonders gefährdet?
Also ich habe gerade noch mal vorhin ein sehr hörenswertes Interview gehört von meiner Kollegin Minna Orlander aus Finnland, die das im Grunde aus meiner Sicht fantastisch erklärt hat, insofern als dass sie eben an die Wurzel des Problems gegangen ist, indem sie gesagt hat, das hat was mit dem Mindset zu tun. Und das schöne Beispiel, was sie bringt, ist, dass sie halt sagt, es ist in Finnland im Grunde jedem Menschen zutiefst eingeschrieben, dass man bei bestimmten Dingen quasi in die Sauna geht, um die da zu besprechen, ja. Oder okay. Sich eben sozusagen zurückzieht und eben bestimmte Dinge vielleicht tatsächlich nicht einem Kommunikationsmittel, einem technischen anvertraut und unter vier Augen klärt und auch sonst ein bisschen mehr drauf achtet, wem man wann, wo, wie, was erzählt. Und das hat was damit zu tun, dass Finnland eben eine andere strategische Kultur hat, ein anderes sicherheitspolitisches Bewusstsein, als wir das haben, aus guten Gründen. Ja, war bei uns in den letzten 30 Jahren eben nicht so notwendig. Und ein bisschen mehr Bewusstsein dafür müssen wir uns vermutlich eben an der Stelle auch wieder aneignen. Und da sind wir an dem springenden Punkt, mentale Zeitenwende. Also stellen wir uns auf diese neue Realität ein bisschen mehr ein, im Kopf vor allem.
Ja, müssen die Menschen dahinter auch mitmachen, ne? Ich glaube, das ist auch das Entscheidende, ja. Jetzt ein kleiner Funfact, die Pressemitteilungen vom Bundesverteidigungsministerium sind seit dem Vorfall hinter Passwörtern versteckt, aber das Passwort steht auf der Seite unter dem Link mit dabei. Das fand ich ganz spannend an der Stelle.
Das habe ich auch gesehen, ja. Ich habe das erst für einen praktischen Witz gehalten. Kein Kommentar an der Stelle.
Okay. Ja, kommen wir einmal auf den Inhalt des veröffentlichten Gesprächs zu sprechen. Auch wir haben ja alle damit einen relativ seltenen Einblick in eine interne Besprechung innerhalb der Luftwaffe bekommen. Es wird darüber gesprochen, was Taurus kann, die technischen, militärischen Möglichkeiten. Was war für Sie als Experte da jetzt das Spannendste oder vielleicht Neue?
Aus meiner Sicht war kaum etwas wirklich spannend oder wirklich bahnbrechend neu. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der springende Punkt an der ganzen Sache, dass das Erstaunliche ja wirklich ist, dass ganz vieles von dem, was da erörtert wurde, vielleicht nicht in dieser Eindringtiefe und mit diesem Expertenwissen, was wir da auf die Ohren bekommen, aber sozusagen konzeptionell und von der grundlegenden Stoßrichtung haben wir ja seit Wochen und Monaten diskutiert. Und insofern ist da eigentlich, glaube ich, nichts unfassbar Neues dabei rumgekommen. Und sozusagen, also für mich, jemanden, der jetzt nicht mit geheimen Informationen hantiert den ganzen Tag. Und ich würde sagen, für die informierte, breitere Öffentlichkeit auch nicht. Weil ich meine, wir führen ja jetzt schon irgendwie eine monatelange Taurus-Diskussion und alle sind müde. Man hat ja alle Argumente schon dreimal gehört. Und ob jetzt der russische Geheimdienst da viel gelernt hat, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja, also ich will das jetzt nicht kleinreden. Aber da ist nichts gefallen, wo ich sagen würde, wow, das haut mich vom Hocker. Sondern es waren im Grunde eher die Dinge, die ich erwarten würde, wenn das passiert, was da passiert ist. Nämlich da sitzen eben vier Personen zusammen, die sich wirklich auskennen mit der Materie und die sagen, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass vielleicht bestimmte politische Vorgaben kommen. Die aktuelle Vorgabe lautet, wir liefern dieses Ding nicht. Wenn wir vorbereitet sein wollen, angenommen, es soll doch geliefert werden, müssen wir bestimmte Antworten parat haben, sodass wir sagen können, man kann es so machen, man kann es so machen und man kann es so machen. Also ohne irgendwas vorwegzunehmen, ist ja auch nicht ihr Job, sagen sie auch sehr klar. Was die Entscheidung angeht, wollen sie im Prinzip nur vorbereitet sein und ihren Minister vor allen Dingen briefen, damit er weiß, worum es geht, für den Fall, dass doch sich nochmal irgendwie eine Entscheidung in Sachen Taurus ergibt. Und das machen die und dazu deklinieren sie einfach verschiedene Optionen durch. Und im Grunde muss man sagen, die machen dann nur ihren Job.
Hm. Sie sagen ja an einer Stelle irgendwie, dass es aber kein Game Changer ist, ne, Taurus. Aber das ist auch nicht neu, das sagen sie auch schon länger, ne?
Ja, absolut. Also ja. Mein Job und der von vielen anderen, die sich mit dieser Materie beschäftigen und dazu auch sich öffentlich äußern, ist ja im Grunde in jedem Interview, wo das aufkommt, zu sagen, dass es keine Game Changer gibt. Das wird uns immer unterstellt. Wir wären diejenigen, die behaupten, wenn ihr jetzt nur endlich X, Y oder Z liefert, dann kommt der Game Changer. Niemand von uns sagt das je.
Ja.
Und
ja,
die
ja.
wissen das natürlich, die vier, die da reden, die vier Luftwaffenoffiziere, die wissen das umso mehr.
Aber dass die Krimbrücke zerstört werden könnte, ist auch nicht neu, oder?
Nee, also deswegen diskutieren wir über den Taurus ja. Ne? Also das ist der Grund. Ja, und ich meine, wenn man anguckt, was die da reden, dann sind da sehr interessante Sachen dabei, weil die gehen halt auch in die Extreme rein und sagen, wie können wir sicherstellen, dass es klappt? Weil wenn man es versucht, muss es natürlich auch hinhauen. Und da fallen dann solche Sätze wie, wenn wir mal ehrlich sind, so ich paraphrasiere, aber dieses Ding ist halt groß. Das ist fast so groß wie ein Flugplatz, also Richtung Landebahn denkend. So. Und dann ist die Überlegung, ja, wenn wir dann sicherstellen wollen, dass dieser Taurus, der eben etwas besser als Storm Shadow und Scalp diese Fähigkeit hat, wirklich in diese Pfeiler reinzugehen, der Brücke, und die zu sprengen, was ja das ist, was man will, wenn man diese Brücke nachhaltig beschädigen will. Man will ja nicht nur die Fahrbahn kaputt machen, da kann man drüber teeren und dann geht die Brücke wieder. Wenn man also diese Pfeiler alle weg haben will, damit die Brücke wirklich kippt und ins Wasser fällt, dann muss man eben mehrere von diesen Pfeilern angreifen und dann gehen die da durch und irgendwann fällt so der Satz, da brauchen wir 10 oder vielleicht sogar 20 von diesen Marschflugkörpern, wenn man sicher gehen will. Und das ist vielleicht auch nochmal, das sage ich hier, weil das halt interessant ist, weil ich glaube, das sind auch so Zerrbilder, die entstehen in der öffentlichen Diskussion, dass die Leute halt denken so, da fliegt halt ein Taurus hin und dann zerlegt es diese Kertschbrücke in 1000 Teile. Nee, das ist nicht so, ja. Also da muss man gucken, hat man dieses Ziel genau genug modelliert, trifft der dann auch den Pfeiler? Und lieber 2 Stück pro Pfeiler und dann wie viele Pfeiler und so, bis man diese Brücke wirklich zerstört hat. Aber da klar, also dafür ist dieses Ding da, unter anderem für diese Brücke oder eben um Munitionsdepots hinter der Front der Russen, verbunkerte Munitionsdepots anzugreifen. Das ist quasi der Einsatzzweck dieses Marschflugkörpers. Dafür ist er entwickelt worden ursprünglich mal.
Und in dem Zusammenhang wurde ja auch nochmal über die Zahlen, dass wir erstmal nur 50 liefern könnten, ne? So habe ich es verstanden, dann vielleicht nochmal in der zweiten Charge 50, also ja. Das wurde ja auch nochmal genauer erzählt. Jetzt nochmal eine Frage, warum, meinen Sie, hat Russland diesen Mitschnitt gerade jetzt veröffentlicht? Da wird ja auch ein bisschen hin und her spekuliert. Welche Ziele verfolgt Putin? Geht es da nur um diese Dämonisierung Deutschlands?
Also Das sind sicher mehrere Dinge mit im Spiel. Und es ist die Frage, würde mich halt interessieren, wie die russische Seite das gewichtet. Also, was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, es hat erstmal abgelenkt von den innenpolitischen Entwicklungen in Russland. Insbesondere denke ich da an das Begräbnis von dem armen Herrn Nawalny, wo ja viele Menschen teilgenommen haben. Und das ist natürlich klar, viel dieser Medienberichterstattung und auch der Propaganda in Russland funktioniert über das Fernsehen. Und wenn man dann eben und wir haben ja auch danach dann gesehen, wie das verwertet wurde in den Talkshows und so, wenn man dann eben den Leuten vom Fernseher sagen kann, deutsche Luftwaffenoffiziere abgehört, die planen einen Angriff auf die Brücke, ja, was natürlich Propaganda ist und nicht stimmt, die planen keinen Angriff, die erwägen Optionen, ja. Dann ist natürlich Nawalny sofort vergessen, ja. Also das wäre auf jeden Fall, glaube ich, schon mal so eine Sache, vielleicht auch die Verluste. Russland hat massive Verluste erlitten, vielleicht lenkt man auch davon ab. Mit Blick auf die EU denke ich natürlich, wir hatten ohnehin die sicherheitspolitische Horrorwoche letzte Woche mit dem ganzen Gezänk zwischen Macron und Scholz, Bodentruppen, Taurus nein und so. Natürlich treibt man massiv weiter einen Keil zwischen die europäischen Verbündeten. Ne? Also die Briten waren natürlich extrem sauer, dass Kanzler Scholz öffentlich bestätigt hat, dass einige wenige Briten wegen Storm Shadow in der Ukraine sind. Das ist ein offenes Geheimnis. Das wird von diesen Leaks auch nochmal bestätigt.
Wollte ich gerade sagen,
das darf man als Kanzler natürlich trotzdem nicht laut sagen. Ja, und das war ein diplomatischer Fauxpas. Da war also sowieso schon dicke Luft. Und jetzt wird das halt nochmal nachgelegt, bestätigt durch dieses Leak, was sowieso peinlich ist. Wer will uns noch was anvertrauen, wenn wir uns ständig abhören lassen? So in diesem Stile. Und der letzte Punkt mit Blick auf die konkrete innenpolitische Situation in Deutschland, das wäre halt auch noch eine Überlegung, dass man sagt, die haben demnächst diese Wahlen. Es ist kein Geheimnis, dass Russland natürlich gerne die AfD stärken würde, weil die AfD unsere Demokratie unter Druck setzt. Und das ist für Russland alles gut. Und diese Einflussoperationen, die gibt es ja ohnehin schon, das wissen wir. Also alles, was unter Umständen den Kanzler da noch mehr unter Druck setzt und vielleicht Leute in die, also Wählerinnen und Wähler in die Arme treibt, der AfD oder auch von Bündnis Sahra Wagenknecht, kommt natürlich Russland zu Pass. Also könnte man sich überlegt haben, das könnten wir hiermit auch noch befeuern. Und es gibt eben zudem die Überlegung, das ist auch ein Argument, was man häufiger antrifft, auch mit Blick auf konkret die deutsche Situation, dass das Nein des Kanzlers damit zementiert würde. So nach dem Motto, ja, jetzt kann er dieses Ding überhaupt nicht mehr liefern. Das ist das einzige Argument, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Das ist vielleicht auch eine russische Fehleinschätzung gewesen, aber zumindest meine Lesart der deutschen Diskussion war die ganze Zeit schon gewesen, dass dieses Ding nicht geliefert werden wird. Punkt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Kanzler Scholz da in irgendeiner Weise nochmal umgestimmt werden könnte oder so. Und
er hat das am Montag ja dann auch nochmal zementiert sozusagen, ne? Er hat ja nochmal ganz klar gemacht, das gilt, weil ich der Kanzler bin, irgendwie so war die Aussage. Er ist also und bleibt gegen diese Lieferung, aber diese Debatte, die gibt es ja, ob dieser Mitschnitt Scholz jetzt, also die gibt es ja auch bei uns, ob dieser Mitschnitt Scholz mit seinem Nein jetzt zur Lieferung von Taurus an die Ukraine eher Recht gibt oder ihn Lügen straft. Wie sehen Sie das?
Ja, also das ist genau das, was mich auch umtreibt. Also ich hätte mir zumindest aus russischer Perspektive, wenn ich auf diesem Ding sitze und sage, so veröffentliche ich das jetzt und was ist der Effekt dieser Veröffentlichung, hätte ich zumindest kurz mich gefragt, könnte es nicht aus meiner Sicht nach hinten losgehen, indem Kanzler Scholz sagt, jetzt liefere ich dieses Teil. Aber das ist vielleicht auch wieder eine Fehlannahme meinerseits, weil Scholz dafür nicht der Typ ist. Ich würde einfach nur sagen, dieses zementierte Nein, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob man dieses Nein noch groß zementieren musste. Ich habe schon lange nicht mehr damit gerechnet, dass wir da eine andere Entscheidung bekommen. Das ist halt auch das Problem, dass der Kanzler in diesen Fragen oft sehr lange gebraucht hat und sich dann umentschieden hat. Stichwort Leoparden zum Beispiel. Aber ich habe den Eindruck, beim Marschflugkörper ist einfach bei diesem Taurus ist bei ihm eine rote Linie und da geht nichts. Und deswegen weiß ich nicht, ob das überhaupt notwendig gewesen wäre. Das Interessante ist im Grunde, dass wir jetzt durch diesen Leak auch gelernt haben, warum er das nicht will. Vielleicht könnten wir das auch noch rauspräparieren.
Okay. Ja, gerne, ja.
Also im Grunde war ja zu Beginn seine ablehnende Haltung die, dass er sagte, wir können das Ding nicht liefern, weil wir ein Bundestagsmandat brauchen dafür. Und das können wir nicht erwirken, wollen wir nicht erwirken. Dann fragt man, warum brauchen wir dafür ein Bundestagsmandat? Und dann ist die Antwort, naja, weil da ja dann Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten mit diesem Waffensystem in die Ukraine gehen müssen, um das da zu programmieren, zu bedienen und den Ukrainerinnen und Ukrainern über die Schulter zu gucken. Und das geht nicht. Und das wollen wir nicht und das machen wir nicht. Weil wir dann ja irgendwie Kriegspartei werden könnten. Okay, das kann man so akzeptieren. Das sind immer alles so Fragen, wo man denkt, okay, das sind so Sonderthemen natürlich für Deutschland. Das scheint für Großbritannien nicht zu gehen. Aber die haben auch keine Parlamentsarmee und brauchen kein Mandat. Insofern, okay.
Aber das ist ja relativ deutlich geworden, dass wir keine Soldaten hinschicken müssen, oder? In diesem Leak.
Absolut. Deswegen sage ich, da war für mich nichts Neues drin, weil unter anderem ich, aber auch viele andere ja schon seit Wochen rumlaufen und sagen, es stimmt einfach nicht. Wir müssen niemanden da hinschicken.
Ja, okay. Ja,
also in diesem Leak wird es unter anderem eben so erklärt, ganz salopp, dass sie halt sagen, ja gut, dann fragen wir halt die Briten. Die Briten sind eh schon da, der Storm Shadow ist nicht so viel anders, die haben das ja alles schon einmal durchexerziert, die helfen uns dann vor Ort, ne? Und wir reden mit denen und so. Okay, dann war da der nächste Punkt, dann war der nächste Schritt von Kanzler Scholz, um das weiter zu zementieren, zu sagen, nee, wir wollen damit aber überhaupt nicht irgendwie beteiligt sein, auch im Inland soll da nichts gemacht werden. Also wir wollen diese Dinger auch...
Also Ausbildung und so weiter.
Nee, ja. Also... Er meinte Programmierung, also Missionsplanung für den eigentlichen Marschflugkörper. Ne? Also das muss man sich so vorstellen, da ist so ein Computersystem und dann werden, dieser Marschflugkörper fliegt ja auch nur 50 Meter hoch und ohne GPS, der fliegt im Grunde, indem er, ich sag's mal sehr vereinfacht, sieht, wo er ist und was um ihn herum ist. Und dazu muss man ihn mit sehr vielen präzisen Daten füttern, damit er nicht aus Versehen doch in den Berg reinklatscht. Und das muss eben jemand machen und das macht natürlich logischerweise am besten die Bundeswehr. Und die soll das aber auch nicht in Deutschland machen, sagt Kanzler Scholz. Und deswegen können wir nicht liefern. Ja, und dann sitzen eben die vier Offiziere von der Luftwaffe da und sagen, ja gut, wenn wir sowas auch nicht machen dürften, mal angenommen, wie machen wir es dann? Und dann sagen die, ja, da macht es der Hersteller. Da wird es schon so kritisch, weil sie sagen, der Hersteller könnte natürlich Ukrainerinnen und Ukrainer holen, die ausbilden und mit denen zusammen programmieren und denen die Programmierung beibringen. Da ist sich die Bundeswehr wahrscheinlich nicht so ganz sicher, ob sie nicht doch jemanden irgendwie in Uniform oder im zivilen Anzug daneben stellen müssten. So. Aber wahrscheinlich würde das gehen. Vor allen Dingen hat nach dem Leak sogar tatsächlich der Hersteller gesagt, wir könnten die Ukraine ausbilden, no problem. Ja. So, und jetzt, vor 2 Tagen, hat Kanzler Scholz dann endgültig den Sack zugemacht und hat gesagt, er will kontrollieren, wo die Dinger hinfliegen. Und das geht nicht. Also man kann nicht gleichzeitig mit der Sache rein gar nichts zu tun haben, als Bundeswehr und Bundesregierung, aber gleichzeitig jedes einzelne Ziel absegnen. Das geht nicht.
Okay.
So, und das hat da quasi Schrödingers Marschflugkörper erzeugt, den er vollständig kontrolliert, aber mit dem er nichts zu tun hat, und den gibt's in der Tat nicht. So, und jetzt ist das Ding abgefrühstückt, würde ich sagen.
Und das ist auch die Schlussfolgerung, die Sie letztlich aus diesem Leak jetzt ziehen, wenn wir das nochmal so komplett sehen.
Ja, also wenn der Kanzler Scholz sich umentscheidet und wir demnächst dann doch in eine Taurus-Lieferung einsteigen, dann komme ich nochmal hier in den Podcast und fresse ich irgendwie einen Besen vor dem Mikro. Mich würde es extrem überraschen. Und wie gesagt, für mich war im Grunde die Sache schon abgefrühstückt. Ich weiß, dass ich selber würde auch mich zu denjenigen zählen, die sagen, wir sollten das Ding liefern. Die brauchen das. Da ist auch kein Sonderrisiko für Deutschland damit verbunden, ja. So, wenn die Briten und die Franzosen das schon seit einem Jahr praktizieren, wieso ist bei uns immer alles dreifach so kompliziert? Das ist auch schwierig, den anderen Leuten klarzumachen in Europa, ja.
Ist aber auch einfach so typisch deutsch, ne? Das muss man auch mal dazu sagen.
Ja, und ich meine, Risiken haben wir ja alle. Also Wladimir Putin bedroht uns jeden zweiten Tag mit Nuklearwaffen, alle. Also insofern, daran würde das dann auch nichts ändern, muss man auch klar sagen.
Alles klar, dann freue ich mich auf das nächste Gespräch mit dem Live-Besenfressen.
Oh Gott, was habe ich getan?
Vielen Dank für das Gespräch und die Einschätzung, Herr Sauer.
Sehr gerne, bis demnächst.
Ja, wir wollen jetzt einmal kurz nach Russland schalten. Ich habe meinen Kollegen Friedrich Schmidt dort gefragt, wie denn der Kreml seinen Leak-Erfolg feiert und wie ernst die Russen es meinen mit ihren Drohungen an Deutschland.
Ja, hallo Katrin, du erreichst mich wie durch einen Zufall, wie das Leben so spielt, gleich bei dem früheren Wohnhaus des russischen Putin-Gegners Alexei Nawalny, wo ich mich gerade herumtreibe. Ja, wie feiert Russland das? Wie feiert der Kreml das? Indem einerseits natürlich darüber berichtet wird, was für Wellen dieser Vorgang, diese Veröffentlichung des Gesprächs schlägt in Deutschland. Da wird also berichtet darüber. Und außerdem behaupten Machtvertreter, dass Deutschland einen Angriff auf Russland plane. Da geht es ziemlich hysterisch zu. Und Putins Sprecher sagt dazu, dass in Deutschland doch mal endlich weise Politiker an die Macht kommen sollten. Und das sind natürlich aus Kreml-Sicht solche, die Putin-freundliche Positionen vertreten, also aus links- und rechtsextremen Parteien. Muss man die Drohung von Medvedev ernst nehmen? Auf den ersten Blick nein. Deutschland erscheint da einfach als sehr lohnendes Ziel von Einschüchterung. Da ist einfach noch viel zu holen, wohingegen in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten offenbar nicht so viel zu holen ist, auch in Frankreich nicht. Das sind ja alles Länder, die Raketen und Marschflugkörper an die Ukraine geliefert haben. Und diese Waffen werden auch gegen die besetzten Gebiete eingesetzt, die von Russland besetzten Gebiete, ohne dass solche Drohungen geäußert würden, geschweige denn irgendwie umgesetzt würden. Also eigentlich muss man sie nicht ernst nehmen, aber auf einer zweiten Ebene doch, denn es zeigt, diese russische Hysterie zeigt, dass Russland offenbar besorgt ist, dass die Taurus-Raketen, die Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine geliefert werden könnten, obwohl Scholz ja eigentlich die ganze Zeit immer sagt nein. Will man offenbar sicher gehen? Will man Scholz unter Druck setzen, dass der auch wirklich bei dem Nein bleibt, weil offenbar diese Waffen wirklich gefürchtet werden von Russland. Russland hat ja große Probleme mit seiner Schwarzmeerflotte, da versenkt die Ukraine Schiffe, und wenn jetzt die Ukraine auch noch die Krimbrücke treffen könnte mit diesen Marschflugkörpern, dann wäre das für die Versorgung der Halbinsel, aber auch der Invasionstruppen in der Südukraine offenbar ein Problem. Und so geht man eben auf Nummer sicher. Und in diesem Sinne sollte man den Wirbel, den Russland macht, auch schon ernst nehmen. Und nur in diesem Sinne.
Ja, was im politischen Berlin los ist seit der Veröffentlichung, das bespreche ich mit meinem Kollegen Peter Karstens. Er ist in unserer Parlamentsredaktion verantwortlich für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Hallo, Herr Karstens.
Schönen guten Tag.
Herr Carstens, wir sind jetzt an Tag 5 nach der Veröffentlichung des Mitschnitts. Gestern hat Verteidigungsminister Boris Pistorius einen Zwischenbericht der Untersuchung veröffentlicht. Wie schwerwiegend schätzen Sie die Folgen zum jetzigen Zeitpunkt ein?
Also was die Bundeswehr betrifft, wird man versuchen, technische Vorkehrungen zu verbessern, vor allem aber die Ansprache an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Verteidigungsministeriums zu verdeutlichen, welche Gerätschaften wann zu nutzen sind. Seit klar ist, dass es sich um einen Bedienungsfehler handelt, hat sich die Aufregung, würde ich sagen, rund um das Verteidigungsministerium deutlich gelegt. Es ist ja niemand durch die Brandmauer durchgebrochen, sondern es hat jemand einfach einen mehr oder weniger blöden Fehler gemacht.
Ist man ein bisschen beruhigt wahrscheinlich, ne?
Jedenfalls in dieser Hinsicht, ja. Es ist natürlich ein bisschen beunruhigend und darüber wird auch noch mal zu reden sein, auch mit den Betroffenen, wie es eigentlich kommt, dass im Jahre 2 des russischen Angriffskrieges oder im Jahre 3 ja jetzt schon des russischen Angriffskrieges und in Zeiten, die ja schon sehr lange sehr unruhig sind und wo wir sehr lange es mit solchen auch hybriden Formen der Auseinandersetzung zu tun haben, wieso selbst hohe Verantwortliche immer noch im Grunde genommen ja jegliche Vorsichtsmaßnahme vermissen lassen.
Ja. Ja, das wundert einen schon, finde ich auch, diese Sorglosigkeit. Jetzt hat Pistorius ja klar gesagt, dass es sich um ein perfides Spiel von Putin handelt, dem wir nicht auf den Leim gehen sollen. Und personelle Konsequenzen soll es nicht geben. Da können wir mal ganz kurz reinhören in die Pressekonferenz des Verteidigungsministers.
Ich weiß nicht, was noch rauskommt, wenn noch Schlimmeres passiert, wovon ich im Augenblick nicht ausgehe. Aber wenn das nicht der Fall ist, werde ich niemand meiner besten Offiziere Putins Spielen opfern. Um das sehr deutlich zu sagen.
Ist das die richtige Entscheidung in Ihren Augen?
Ja, das ist ja ungefähr so, als ob Sie quasi wegen einer Ordnungswidrigkeit Ihren Job verlieren würden oder Ihr Auto. Also das ist eine Fehlbedienung. Insbesondere der Brigadegeneral, der in Singapur war, hat etwas falsch gemacht. Und dafür wird er möglicherweise in irgendeiner Weise disziplinarisch belangt werden. Aber also dass das jetzt sozusagen, dass da große Konsequenzen für den Inspekteur der Luftwaffe zu befürchten wären, das wäre auch grotesk. Das wäre ja auch wirklich im Sinne von Putin und in niemandes anderen Sinne, dass wegen eines solchen Bedienfehlers einer der führenden Militärs und auch übrigens einer der energischsten und treibenden Kräfte der Zeitenwende dann sein Amt verlöre.
Wenn Sie sich jetzt die Aufregung der letzten Tage mal anschauen, was ist Ihr Eindruck? Wird Putin sein Ziel erreichen, Deutschland da weiter zu verunsichern? Treibt er Scholz und Co. vor sich her? Setzt, wie schon seit Monaten, die politische Agenda, wie Pistorius gesagt hat? Oder passiert vielleicht sogar eher das Gegenteil und wir rücken enger zusammen? Wie ist da so die Stimmung im politischen Berlin?
Also von Zusammenrücken ist im Augenblick nicht viel zu spüren. es kommen ja viele Dinge zueinander und vermischen sich, die teilweise ja viel größer sind als dieses abgehörte Telefonat. Also der Ärger, den unser Bundeskanzler mit dem französischen Staatspräsidenten und auch mit dem britischen Premier hat wegen Handlungen und Äußerungen in Sachen Ukraine, das ist natürlich viel größer als dieses Leak. Und andererseits gelingt es Putin seit Jahr und Tag auch mit Hilfe derer, die ihn in Deutschland aktiv oder doch zumindest passiv unterstützen, also die AfD und auch die Linke und jetzt auch das Bündnis Sahra Wagenknecht, eben jeden Tag unsere Agenda mitzubestimmen. Daran ändert sich so schnell nichts. Und was die Opposition betrifft im Deutschen Bundestag, also die CDU-CSU-Opposition, die ist ja an einer anderen großen Baustelle, wo es um eigentlich den Taurus geht und nicht um ein Gespräch, das unter Offizieren zur Vorbereitung des Ministers geführt wurde. Und die messen die Äußerungen aus diesem Gespräch jetzt an den Äußerungen des Bundeskanzlers, also den fachlichen Äußerungen. Und darüber gibt es Meinungsverschiedenheiten. Hat der Kanzler exakt das wiedergegeben, was technisch, faktisch Sache ist? So, und das ist auch das, was die Opposition im Verteidigungsausschuss Sondersitzung nächste Woche aufklären möchte.
Da hat jetzt mein Gesprächspartner eben, der Militärexperte Frank Sauer, gesagt, er würde quasi einen Besen fressen, wenn Scholz jetzt den Taurus noch liefern würde nach der Geschichte. Sehen Sie das genauso?
Ach, mit dem Besen fressen, da wäre ich mal so ein bisschen vorsichtig. Das ist immer nur derzeit. Die Lage ist heute so und die kann in 6 Monaten ganz anders sein. Es gibt ganz verschiedene Wege, wie der Taurus verwendet werden kann. Ringtauschoptionen waren Optionen in Zeiten, als Deutschland noch keine Leopardpanzer selber aus eigenen Beständen liefern wollte. Es wäre eventuell zum Beispiel denkbar, dass Briten und Franzosen mehr aus ihren eigenen Beständen an Storm Shadow und Skulp liefern, wenn sie dafür Taurus bekommen. Also deren Bestände gehen einfach zur Neige. Also das ist auch eine Option. Und Taurus nach Frankreich zu liefern oder nach Großbritannien hat ja nun nichts mit Involvierung in der Ukraine. So, also da gibt es noch diverse Spielarten und die Lage in der Ukraine ist ja auch sehr dynamisch. Also ich würde nicht anfangen, Besen zum Essen bereitzustellen.
Ja. Und Russland hat ja jetzt zumindest öffentlich die Schlussfolgerung aus dem Mitschnitt gezogen, dass Deutschland einen Krieg gegen Russland vorbereitet. Der Putin-vertraute Medvedev droht mit Vergeltung. Wird das in Berlin ernst genommen oder wird das eher als Propaganda und Poltern gesehen? Werden da Konsequenzen gezogen?
Also die Äußerungen von Dmitri Medvedev werden schon seit vielen, vielen Monaten in Zusammenhang mit dessen mentalem und körperlichem Gesamtzustand gebracht. Niemand nimmt das wirklich für bare Münze, was er sagt. Wenn es nach dem ginge, hätte es schon mehrere Atomschläge gegen Warschau und andere westliche Städte gegeben. Also das darf man jetzt auch nicht übertreiben. Und dass die Russen daraus einen hübschen Propagandakuh gemacht haben und auch weiter versuchen, das auszuschlachten, ist ja aus ihrer Sicht auch nachvollziehbar. Aber dass das jetzt hier für zusätzliche Befürchtungen sorgen würde, das glaube ich nicht.
Hm. Wie geht's denn jetzt weiter? Am Montag haben Sie schon gerade gesagt, Verteidigungsausschuss. Wird es noch einen Untersuchungsausschuss geben?
Also die Union hat ein sozusagen abgestuftes Verfahren gewählt. Es steht immanent die Drohung mit dem Untersuchungsausschuss im Raum. Dazu muss man wissen, dass sich der Verteidigungsausschuss als einziger der Bundestagsausschüsse aus sich selbst heraus in einen Untersuchungsausschuss verwandeln kann. Das ist ein Minderheitenrecht der Opposition. Die Opposition hat nicht das Recht, die Tagesordnung der Sitzungen zu bestimmen und also eine Sondersitzung einzuberufen. Und deswegen war die Drohung mit dem Verteidigungsausschuss auch quasi die verstärkte Bitte an die Mehrheit, eine Sondersitzung zuzulassen. Weil wenn es die Sondersitzung nicht gegeben hätte, dann hätte die Opposition möglicherweise zum Instrument eines Untersuchungsausschusses gegriffen. Insofern war das eine Drohung, um deutlich zu machen, dass man wirklich gerne diese Sondersitzung haben möchte und auch wirklich gerne abermals, der Kanzler war schon mal da, den Kanzler auch dort anhören möchte, um seine Standpunkte noch besser kennenzulernen.
Hm. Herr Carstens, jetzt haben Sie so einen ganz guten Einblick in die Bundeswehr, haben da gute Kontakte. Wie spricht man denn dort über diese ganze Abhöraffäre?
Also es gibt das englische Wort Shit Happens. Es gibt wahrscheinlich niemanden, dem nicht schon mal so etwas passiert ist. Wir wissen auch überhaupt nicht, wie viele Gespräche die Russen im Laufe der letzten 2 Jahre bei anderen Gelegenheiten, Konferenzen, Tagungen, Treffen und so abgehört haben. Die sind sehr rege. Ich glaube, das wird als Weckruf begriffen. Denkt einfach mal ein bisschen intensiver nochmal darüber nach, bevor ihr zum Telefon greift oder einfach eine WebEx. Also das gilt übrigens auch für Redaktionen und andere Orte in Deutschland, in denen Dinge besprochen werden.
Ja, aber bei solchen sensiblen Informationen braucht es sicherlich deutlich mehr Sensibilität. Herr Carstens, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen.
Bitte gerne.
Ja, da wird sicher noch einiges kommen in den nächsten Tagen. Das Thema Taurus League wird uns weiter beschäftigen. Und wir bleiben natürlich für Sie dran, hier im Podcast, aber auch bei uns auf FAZ.net oder in der Zeitung. Morgen ist meine Kollegin Angelika Fey für Sie da. Sie schaut auf den heutigen Asylgipfel, beschäftigt sich mit den Themen Migration und der Bezahlkarte für Flüchtlinge. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.